Reko-Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Reko-Podcasts, diesmal Altersmedizin bei Osteoporose. Mein Name ist Dr. Christiane Karrenberg. Ich bin niedergelassene Orthopädin und Unfallchirurgin aus Rösrath bei Köln. Wie immer ist Professor Uwe Maus, Orthopäde und Unfallchirurg am Universitätsklinikum Düsseldorf, an meiner Seite. Hallo Uwe.
Hallo Christiane.
Geriatrie oder Altersmedizin ist die Lehre von den Krankheiten des alternden Menschen. Die durchschnittliche geriatrische Patientin oder Patient ist über 70 Jahre alt. Hieraus ergibt sich ein erhöhtes Risiko für nicht nur somatische, also körperliche Erkrankungen, sondern auch ein Zusammenspiel von somatischen, sozialen und kognitiven Problemen. Beispiele für chronische Alterserkrankungen sind Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Diabetes, Nierenschwäche, chronische Atemwegserkrankungen, Mangelernährung, Demenz, Depression und natürlich die drohende Pflegebedürftigkeit. So ist das Kernziel der Geriatrie, durch eine ganzheitliche geriatrische Behandlung eine drohende Immobilität zu verhindern, Alltagsfunktionen wiederherzustellen und die Reintegration der Patientin und des Patienten in das gewohnte soziale Umfeld zu erreichen. Um die vielen Aspekte der Geriatrie näher zu beleuchten, haben wir heute als Gast Professor Dr. Helmut Frohnhofen. Er ist leitender Arzt der Altersmedizin am Universitätsklinikum Düsseldorf. Hallo Helmut, wir freuen uns, dass du heute für uns Zeit hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung und hier referieren zu dürfen.
Helmut, habe ich in der Einleitung die Altersmedizin aus deiner Sicht gut zusammengefasst oder was bedeutet für dich Geriatrie?
Geriatrie bedeutet für mich zunächst, dass es ein Spiegel für uns selber ist. Denn diejenigen, die wir heute im Alter betreuen, gehen uns 20, 30, 40 Jahre voraus. Wir werden irgendwann an dieser Stelle sein und dann hoffentlich auch gut betreut werden. Das verändert so die Sicht auf die Altersmedizin und erweckt auch eine ziemliche Sympathie den Patienten gegenüber. Auf der anderen Seite, denke ich, ist ein ganz wichtiger Ansatz, dass Alter alleine nicht als Grund für geriatrische Probleme zu sehen, weil das Spektrum einfach sehr, sehr breit ist. Die Patienten sind in der Regel älter, das ist richtig, aber es ist ein ganz breites Spektrum und Alter alleine bedeutet nicht gleich Geriatrie. Das muss sauber getrennt werden.
Könntest du denn vielleicht noch mal so ein bisschen umreißen, für welche Patientinnen und Patienten Geriatrie denn dann zuständig ist?
Neben dem Alter, als Konvention wird gefordert 70 Jahre und älter, sind neben den somatischen Erkrankungen funktionelle, kognitive, emotionale Probleme wichtig oder relevant und natürlich auch die Sozialstruktur. Und das wird erfasst, umfassend im Rahmen eines sogenannten geriatrischen Assessments. Und dieses Assessment baut aufeinander durch ein Screening, wo man schaut, ob überhaupt Probleme vorliegen. Screening muss flott gehen, das haben wir ja fest etabliert auch in der Abteilung. Sollte das Screening auffällig sein, schließt sich dann ein umfassendes Assessment an, woraus sich dann für die Patienten auch erhebliche Behandlungskonsequenzen ergeben.
Ja, auf das Assessment wollen wir später nochmal zurückkommen. Jetzt würde ich gerne nochmal wissen, was siehst du denn so ganz im Allgemeinen, das Besondere dieser Patientengruppe, wo ist das? Wo stehen wir da?
Einmal die Selbstversorgungsfähigkeit im Alter oder im Alltag. Das bedeutet, sich ankleiden können, die Körperpflege durchzuführen, mobil zu sein, die aus verschiedensten Gründen beeinträchtigt sein kann. Und die zweite große, der zweite große Themenbereich ist die Kognition, sprich die Hirnleistung. Das heißt, vieles nicht mehr richtig zu verstehen, umsetzen zu können, was, wenn man es nicht spezifisch prüft, oft auch übersehen wird, für die Patienten aber oft Relevanz hat, hinsichtlich Aufklärung, auch Befolgen von Anweisungen, sich auch an Ratschläge halten können. Sollten da Auffälligkeiten sein, muss man eben ganz anders mit diesen Patienten umgehen.
Du hattest eben schon mal diese Assessments angesprochen oder auch die Erfassung von dem Status. Bei diesem komplexen, sagen wir mal, Krankheitsbild oder Veränderungen, die Patienten haben, also du hattest ja somatische Veränderungen, kognitive Veränderungen und auch diese sozialen Bedingungen sozusagen angesprochen. Wie sieht denn so ein Assessment aus? Also was macht man da genau?
Also Assessment kann man von der Untersuchung her in zwei große Bereiche unterteilen. Das eine ist die Befragung, indem man auf die Auskunft der Patienten sich verlässt. Oft sind Angehörige dann auch wichtig zu befragen. Und das Zweite ist wirklich zu testen, zu schauen, was kann der Patient. Befragungen erfolgen in der Regel bezüglich der Selbstversorgungsfähigkeit im Alltag, aber auch bezüglich der Lebensführung. Also kann ich noch telefonieren, fahre ich noch mit dem Auto oder wie mobil bin ich, wie ist es mit dem Haushalt? Das wird erfragt. Man könnte es auch testen, ist aber sehr, sehr aufwendig, zeitaufwendig insbesondere. Und die zweite Gruppe, das sind dann Leistungstests, in denen der Patient wirklich geprüft wird, indem man zum Beispiel die Handkraft misst, indem man zum Beispiel den Umfang der Waden, der Oberschenkel misst, um einen orientierenden Eindruck zu haben, wie viel Muskulatur ist denn noch vorhanden. Wenn die Patienten eine Grundmobilität haben, die Mobilität zu testen durch spezifische Tests, Beispiel Timed Up and Cotinetti-Test oder DEMI, den ich sehr bevorzuge, weil mit dem letzteren Test auch zum Beispiel bettlägerige Patienten bezüglich ihrer Mobilität beurteilt werden können.
Könntest du mal schildern, was das genau für ein Test ist, den du da bevorzugst? Wie läuft der ab?
Timed Up and Go bedeutet, der Patient sitzt auf einem Stuhl, soll aufstehen, 3 Meter gehen, sich drehen um die eigene Körperachse, wieder zurückgehen und sich wieder hinsetzen. Und das möglichst schnell. Da wird die Zeit genommen, er darf Hilfsmittel benutzen. Und je länger er für diesen Test braucht, umso schlechter oder eingeschränkter ist seine Mobilität. Das ist der Timed Up and Go, Standardtest, mit der auch änderungssensitiv ist. Man kann also damit auch nachweisen, ob sich jemand verbessert, was wiederum dann die Patienten natürlich motiviert. Nachteil ist, der Patient muss überhaupt auf dem Stuhl sitzen und aufstehen können. Wer das nicht kann, da brauche ich andere Verfahren. Zum Beispiel den DEMI, das ist der Morton Mobility Index, der einfach schaut, wie mobil ist ein Patient. Kann er sich zum Beispiel im Bett schon auf die Seite drehen? Kann er eine Brücke bauen? Kann er sich auf die Bettkante setzen? Also er muss gar nicht mal laufen können. Dann habe ich aber schon ein Maß für eine Grundmobilität. Deshalb finde ich diesen Test gerade hier in unserem Kontext für viel, viel angebrachter. Und der DEMI hat keine sogenannten Boden- oder Deckeneffekte. Das heißt, ich kann jeden Patienten damit prüfen und die relevanten Veränderungen, also das heißt die minimale relevante Differenz im Testergebnis auch bekannt, sodass ich sagen kann, er hat sich wirklich relevant verbessert, wenn ich ihn therapiere.
Also ich mache tatsächlich in meiner Praxis auch diese Sturztest. Ich mache jetzt auch den Time-Up-and-Go-Test, aber viel auch den Chair-Rising-Test, weil das schon mal so eine ganz grobe Übersicht ist. Ne? So dieses Aufstehen des Patienten 5-mal, wie schnell kann er das und das ohne die Hände zur Unterstützung zu benutzen. Also das ist wahrscheinlich aber auch einer der Tests, die ihr sicher auch macht.
Ne? Genau. Die hier jetzt behandelten Patienten sind ja oft aufgrund ihrer Erkrankungen erstmal nicht in der Lage, gerade die unfallchirurgischen zu stehen, zu gehen, Treppe zu steigen zum Beispiel, sodass man das nicht sinnvollerweise hier testen kann. Aber diese Tests, also Chair Rising, der Timed Up and Go, aber auch zum Beispiel die Balance zu prüfen durch den Rombergstand, den Semi- und den Tandemstand, was ein 80-Jähriger über 10 Sekunden problemlos hinbekommen sollte, sind ganz wichtige Tests, die dann auch zusammengefasst werden in die sogenannte Short Physical Performance Battery. Ein ganz wichtiger Mobilitätsbatterie, die Grundfertigkeiten, also die Resistenz gegen den Sturz erfassen lässt und auch Veränderungen dann misst, ob jemand zum Beispiel von einem Training profitiert.
Also ich habe tatsächlich auch so ein Handkraftmessgerät in der Praxis, aber benutze es nicht so oft, weil ich habe das am Anfang mal viel gemacht und festgestellt, dass der eigentlich fast immer pathologisch ist. Also bei den Patienten, bei denen ich das dann einsetze, also ich sage jetzt mal 75 plus, ist das nur subjektives Empfinden oder sagst du, klar, die Handkraft lässt tatsächlich im Alter unglaublich schnell nach?
Die lässt nach. Wir verlieren ja so ab dem 30. Lebensjahr Muskulatur, 0,5% pro Jahr etwa. Das heißt, der 70-Jährige hat etwa 20% weniger Muskeln, als er im Alter von 30 hatte. Und dieses Spektrum ist sehr breit. Das kann zum Beispiel bei jemandem im hohen Lebensalter, der bettlägerig bleibt und nicht mobilisiert wird, bis zu 4% pro Tag ausmachen. Das bedeutet, ein älterer Patient, beispielsweise 85 Jahre, 10 Tage Bettlägerigkeit und nicht richtig ernährt, weil im Liegen isst man auch nicht so viel wie im Sitzen. Das verändert die Wahrnehmung komplett. Der hat möglicherweise danach seine Mobilität komplett verloren. Und um auch eine Zahl zu nennen, das, was ich in einer Woche verliere im hohen Alter, brauche ich den Faktor 6 bis 10 an Zeit, um wieder auf mein altes Niveau zurückzukommen. Wir müssen also in den Kliniken aufpassen, durch nicht zu lange Bettlägerigkeit über die wir eigentlich aufklären müssten, nicht durch nicht zu lange Bettlägerigkeit die Patienten auch zu schädigen. Die müssen, wenn es sobald es möglich ist, mobilisiert werden und möglichst viele Verrichtungen außerhalb des Bettes verbringen. Mahlzeiten einnehmen, zum Beispiel Körperpflege. Das im Bett zu machen geht oft schneller für die Pflege. Das aber zu akzeptieren, dass der Patient es selber macht, mobilisiert wird, ist aktivierende Pflege und für den Patienten ein unglaublicher Benefit.
Können denn Patienten diesen ursprünglichen Leistungsstand wieder erreichen? Also hat das eben gesagt, 6 bis 10 Wochen im Grunde genommen bei einer Woche Bettlägerigkeit. Aber ist das denn möglich, überhaupt auf den alten Leistungsstand zu kommen?
Sonst hätten wir diese Zahlen nicht. Also es ist ja untersucht worden, aber was wir im Prinzip in der Medizin nicht können, ist eine Individualprognose stellen. Also im Einzelnen zu sagen, wo er in 2 Monaten sein wird, das geht nicht. In einer größeren Gruppe, im Kollektiv geht das immer. Aber für den Einzelfall ganz schwierig. Wichtiger finde ich, dass man dieses Wissen, was wir heute haben aus der Altersmedizin, in sein tägliches Handeln integriert und einfach darauf achtet, die Patienten entsprechend zu fordern, sobald das eben möglich ist, wie wir es ja hier auch machen in Düsseldorf.
Das ist ja genau der Punkt. Also wir reden ja hier über Patienten, die häufig Frakturen haben, die eben bettlägerig sind oder immobilisiert sind. Und da spielt ja dieses Thema Osteoporose auch eine relativ große Rolle. Du hattest die Assessments schon mal angesprochen, die im Rahmen von der Basisdiagnostik ja auch relevant sind. Aber wo siehst du den Stellenwert von der Geriatrie in der Behandlung der Osteoporose oder vielleicht auch in der Leitlinie Osteoporose?
Ja. Osteoporose ist ja ein breites Feld und wo die negative Folge der Osteoporose ist die Fraktur mit allen ihren negativen Konsequenzen. Und es geht entscheidend darum, Frakturen zu verhindern. Frakturen sind oft, aber nicht immer, assoziiert mit Stürzen, sodass der Komplex Mobilität, Sturzresistenz oder Fähigkeit, sich sicher zu bewegen, ein ganz wichtiger Aspekt ist. Da sehe ich die Geriatrie, weil Mobilität ist ein Kernthema. Auch der Sturz als solcher wird auch im deutschen Gesundheitswesen immer noch, finde ich, dramatisch verharmlost. Bei der Herzinsuffizienz haben wir das Organversagen, bei der Lunge, bei der Niere. Für mich ist der Sturz eigentlich Mobilitätsversagen, auch ein Organversagen. Und so müssen wir ihn auch wahrnehmen und umfassend behandeln, selbst wenn keine Fraktur auftritt. Also da aktiv Assessments, die wir haben, durchführen, mit den Patienten trainieren. Training ist die Kernleistung und zwar über einen langen Zeitraum. Nicht nur über ein Quartal, sondern wirklich kontinuierlich über 1 Jahr, 1,5 Jahre, wenn die Patienten Probleme haben. Und man kann durch wiederholte Assessments die Fortschritte auch dokumentieren, was dann auch wiederum motiviert. Das zweite ist Medikamentencheck, zu schauen, ob die assoziiert sind mit einem entsprechenden erhöhten Sturzrisiko, wobei die Datenlage da über Assoziationsstudien nicht hinausgeht. Es gibt keine prospektiven Interventionsstudien, die zeigen, dass Polypharmazie Verbesserung zu einer Reduktion des Sturzrisikos führt. Gibt es bisher nicht. Wir haben nur Assoziationen. Trotzdem müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ich halte es für ganz wichtig, zum Beispiel auch den Blutdruck im Stehen zu messen. Wir haben eine hohe Rate an orthostatischer Hypotonie. Bei vielen Patienten ist das noch nie gemacht worden, halte ich im Alter für obligat, ist aber auch noch nicht Bestandteil in der Geriatrie. Da arbeite ich aber dran. Und ein weiterer Punkt ist, Medikamente zu isolieren, die negativ sich auf den Knochen, auf die Knochengesundheit auswirken, da zu überlegen, ob es Alternativen gibt und letztendlich dann auch etwas für den Knochen zu tun. Add-on, was auch immer noch, sag ich mal, verbessert werden könnte.
Wir haben tatsächlich auch schon einen Podcast über Ernährung und Basismedikation bei Osteoporose gemacht. Wo siehst du da jetzt den Stellenwert bei den geriatrischen Patienten? Was empfiehlst du? Was ist so deine Basis an Verordnungen, die du machst? Das ist das eine, was mich interessiert. Das andere, du hast das Thema Polypharmazie angesprochen. Das heißt also, die Patienten nehmen oft ja wirklich, die sagen mir auch schon mal, ich muss morgens schon 9 Tabletten schlucken, noch eine zusätzlich, das ist mir zu viel. Was macht das? Also was hat das für eine Bedeutung in der Geriatrie? Bemüht ihr euch da vielleicht auch das zu reduzieren, wenn die Patienten zu euch kommen? Wie ist so der Alltag?
Polypharmazie, um das Stichwort aufzunehmen, den Begriff, der ist nicht definiert. Es wird oft übernommen, so eine Grenze von 5 Präparaten und mehr, das kommt von der WHO, aber Polypharmazie als solches ist kein fest definierter Begriff. Es gibt Studien, die zum Beispiel versucht haben, Medikamente zu reduzieren mit negativem Outcome. Das bedeutet umgekehrt, wir müssen eigentlich kritisch die Indikationen für die Medikamente prüfen. Habe ich also für jedes Medikament eine belegte Indikation? auch im Laufe der Zeit immer wieder reevaluieren, weil sich der Patient natürlich verändert und möglicherweise die Indikation verloren geht. Das ist viel, viel wichtig. Und es gibt ein Cochrane Review zur appropriaten Polypharmazie. Das heißt, da wird einfach geschaut, stimmt die Indikation und dann ist ein Medikament indiziert. Es ist für Patienten fataler, behandlungsbedürftige Erkrankungen nicht zu behandeln. Und im Kontext Multimorbidität ist es oft so, dass eben viele Medikamente gleichzeitig verordnet werden müssen. Wenn man allein zum Beispiel die Diabetestherapie anschaut, die heute zum Teil 4 Präparate gleichzeitig erforderlich macht, sehr komplexe Erkrankungen, die dann auch sehr komplex behandelt werden. Aber Polypharmazie alleine festzumachen an der Zahl der verordneten Präparate halte ich für falsch. Wichtiger ist, klar die Indikation zu sehen, eventuell, wenn die Vielzahl der Medikamente ein Problem ist, zu schauen, ob man da auf Kombinationspräparate umsteigen kann. Und ein wichtiger Aspekt, da haben wir jetzt gerade eine Studie zu abgeschlossen, ist zu überprüfen die Handhabung der Medikation durch die Patienten. Wir haben waren ganz interessante Ergebnisse bei Patienten, die also 5 und mehr Präparate einnehmen gleichzeitig und angeben, selber alles zu regeln, also die Medikamente selber zu stellen. 50% haben Probleme damit. Das heißt, wir müssen auch hingehen und das nochmal checken, ob das, was wir verordnen, dann wirklich auch genommen wird und ob der Patient das nehmen kann. Das ist im Prinzip eine nicht beabsichtigte Non-Compliance. Er würde es nehmen, wenn er es könnte. Und in dem Kontext bekommen natürlich auch wieder Präparate, haben einen Charme, die nur intermittierend gegeben werden müssen. Die haben wir auch in der Osteoporose-Therapie, also nicht jeden Tag etwas einzunehmen, weil das reduziert natürlich auch die Vielzahl der einzunehmenden Tabletten.
Also das wäre eigentlich auch meine nächste Frage gewesen. Was gibt es denn für Besonderheiten bei der spezifischen medikamentösen Therapie? Du hattest jetzt gesagt gehabt, dass es hilft, wenn man längere Intervalle hat zwischen den Einnahmen. Aber jetzt kann man sich umgekehrt auch vorstellen, so eine Wochentablette zum Beispiel kann man ja auch mal vergessen und denkt dann auch wieder nicht dran. Und was muss man generell bei der Therapieplanung auch bezüglich einer osteologischen Therapie dann berücksichtigen?
Für die Einnahme der Tabletten, das muss thematisiert werden, da gibt es einfache Fragebögen. Wir haben jetzt auch selber einen entwickelt, wird auch in 2 Wochen im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht, der hilfreich ist und gerade für die Praxis gedacht ist, einfach um zu schauen, habe ich einen Patienten, der möglicherweise Probleme hat. Und da muss man im Einzelfall nochmal dann drüber diskutieren. Und wir haben ja mittlerweile auch die Möglichkeit, dass Apotheker spezifisch beraten dürfen. Das heißt, das wäre zum Beispiel ein Patient, der da auffällig ist, der dann an einen Apotheker verwiesen werden könnte, der dann nochmal auch mit ihm übt, Medikamente einzunehmen. Stundenpläne sind ganz hilfreich, also Wochenpläne oder auch die Medikamente wochenweise schon mal vorzubereiten. Dann sinkt das Risiko für Auslassungen. Was die medizinische Seite angeht, spielt natürlich die Multimorbidität eine Rolle. Und der die wesentliche Erkrankung ist die Niereninsuffizienz. Wir haben selber mal eine Untersuchung dazu gemacht, wie häufig zum Beispiel dieser Grenz für die Osteoporose-Therapie, relevante Grenzwert von 30 Milliliter pro Minute für die GFR unterschritten wird. Und da muss man sagen, wenn die Patienten unter 45 Millilitern liegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Passagiere diese Grenze unterschreiten, relativ hoch. Das heißt, für mich ist von der Niere her derjenige auf der sicheren Seite, der 45 Milliliter pro Minute GFR hat und höher. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Sind die Patienten darunter? Sollten wir das berücksichtigen bei der Indikationsstellung für die Behandlung? Und immer dran denken, dass dieser Patient die kritische Grenze von 30 auch mal unterschreiten kann.
In dem Zusammenhang, viele Patienten sagen mir, gerade weil ja wirklich auch Osteoporose häufig bei sehr Alten auch mit auftritt, die sagen dann, ja, aber ich bin schon 87 oder ich bin fast 90, das lohnt sich jetzt gar nicht mehr, das zu nehmen. Hörst du das auch und was sagst du denen?
Gelegentlich. Das muss man differenzierter sehen. Es geht um die verbliebene Lebenszeit. Und zu akzeptieren, dass man auch im hohen Alter eine Fraktur erleidet, die ja dann auch nicht belassen wird, sondern operativ versorgt wird, ist eigentlich selbstverständlich. Wenn ich zum Beispiel 85 Jahre alt geworden bin, dann habe ich noch eine verbliebene Lebenszeit von mindestens 4-5 Jahren. Und wenn ich sage, das lohnt sich nicht mehr, dann rede ich über diesen Zeitraum. Und wenn ich verhindern kann oder das Risiko reduzieren kann, in diesem Zeitraum eine Fraktur zu erleiden, dann lohnt sich das für alle Beteiligten, für den Patienten insbesondere, aber auch für alle, für die Versorger und für die Solidargemeinschaft, die es letztendlich ja bezahlen muss. Es gibt durchaus Fälle, wo die verbliebene Lebenszeit wahrscheinlich so kurz ist, dass er von einer Therapie nicht mehr profitieren wird. Das sind Einzelfälle, das muss man dann auch besprechen. Das wäre dann eine Übertherapie. Aber das ist eine ganz schwierige und sehr verantwortungsvolle Entscheidung. Auf der anderen Seite sind Therapien immer nur Angebote und der Patient muss sie selber, muss dieses Angebot annehmen. Mehr können wir natürlich nicht machen, wir können ihn aber überzeugen, weil oft das Alter als eine Grenze angesehen wird, wo man sagt, das lohnt sich nicht mehr, das muss man relativieren. Wir wissen alle nicht, wie lange wir leben werden, aber es gibt relativ gute Prädiktoren dafür, dass wie die verbliebene Lebenszeit ist. Und wenn die deutlich über einem Jahr liegt, dann profitiert der Patient von einer Behandlung. Und das ist auch beim 95-Jährigen noch gegeben. Ich reduziere das Risiko einer Fraktur und das ist ein absoluter Benefit im Vergleich zur Unterlassung oder Nicht-Ansetzen einer solchen Therapie.
Genau, da geht es ja auch insbesondere um das Stichwort Lebensqualität, ne? Ja, das ist dann schon deutlich eingeschränkt.
Und wie siehst du das in diesem Kontext mit so Basistherapien, also Calcium-Vitamin-D-Einnahme?
Vitamin D ja. Calcium, wenn die Ernährung okay ist, also eine durchschnittliche Ernährung, reicht in der Regel die Calciumversorgung aus. Man kann auch durch eine Ernährungsberatung harter Käse zum Beispiel, Mineralwasser, durch entsprechende Zusammenstellung seiner Ernährung das sicherstellen. Für das Calcium, für die Substitution gibt es auch ganz gute Daten epidemiologisch, die zeigen, dass zum Beispiel bei einer Calciumsubstitution das Risiko für eine Aortenklappenstenose ansteigt im Alter. Das heißt, es hat auch seine Kehrseite, es ist nicht nur immer gut. Das heißt, die meisten kommen bei einer durchschnittlichen Ernährung auf ihren Calcium, decken ihren Calciumbedarf. Vitamin D ist die Basis und reicht aber alleine nicht aus, um Frakturen signifikant zu reduzieren. Die Wirksamkeit der Osteoporosetherapeutika ist natürlich an normalen Calciumspiegel gebunden, also Vitamin-D-Spiegel gebunden. Das sollte substituiert werden. Und dann sollte bei gegebener Indikation, sprich einigermaßen fitter Patient, der noch mobil ist und eine Lebenserwartung von wenigstens einem Jahr noch hat, sollte eine spezifische Indikation durchgeführt werden.
Okay. Helmut, nehmen wir mal an, du hättest jetzt einen Wunsch frei und du könntest dir irgendwie wünschen, was man in der Versorgung von älteren Patienten verbessern könnte. Also jetzt noch nicht mal spezifisch auf eine bestimmte Situation bezogen, sondern generell. Was würdest du dir wünschen?
Gesellschaftliche Integration, weil es auch für uns relevant sein wird, weil Kontakt, Austausch, wir haben sehr viele alte Singles, Kontakt und Austausch fördert Funktionalität und fördert die Hirnleistung. Das heißt, ich betreibe damit eine ganz effektive Prophylaxe hinsichtlich Funktionsverlust und Demenzentwicklung. Isolation ist eine Krankheit in der Gesellschaft, gegen die wir angehen müssen. Und Sozialisation, also Sozialkontakte, soziale Einbindung ist das Entscheidende. Voraussetzung ist ausreichende Mobilität, Funktionalität, Schmerzkontrolle. Bin ich beim Orthopäden richtig, weil die Gelenke in der Regel das Mobilitätsniveau bestimmen, neben der Herzinsuffizienz vielleicht und der COPD. Aber das wäre das Entscheidende, dass wir die älteren Patienten in eine Verfassung versetzen, wo sie praktisch gesellschaftliche Teilhabe für sich realisieren können.
Ich finde, das ist ein ausgezeichnetes Schlusswort. Also Helmut, das war sehr anregend. Ich glaube, wir könnten immer noch weiter plaudern, aber mit Blick auf die Zeit möchte ich dir ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ich hoffe, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat das ebenso viel Spaß gemacht wie uns und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie weiter unseren Podcast folgen. Die Abschluss ist eigentlich dein Spruch, den gebe ich jetzt dann an meinen Kollegen Uwe weiter.
Genau, also auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, Helmut. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, über das wir heute gesprochen haben, das uns ja auch wenn man die Altersentwicklung sich anschaut, immer mehr betreffen wird, gerade in Deutschland. Also insofern nochmal vielen herzlichen Dank. Wir sagen bis zum nächsten Mal in unserem Podcast und bis dahin achten Sie auf Ihre Knochen.